Grüß Gott und herzlich willkommen heute Nachmittag zu unserer Sendung Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist Gregor Dornis. Irgendwie weiß man das schon und seit dem Siegeszug der Religionssoziologie hat man es dann auch schwarz auf weiß. Wie uns die Statistiken mitteilen, gibt es eine verbreitete Religiosität und auch bei einem recht vitalen Gottesglauben, da hapert es nicht selten ganz schön mit der Kirchlichkeit. Dazu muss man kein Wissenschaftler sein, da muss man nur mit halbwegs offenen Augen durch die Welt gehen und man begegnet auf Schritt und Tritt einem kurzen, aber doch prägnanten Credo: Gott ja, Kirche nein. Gott ja, Kirche nein, diese Formel ist der Titel eines Buches, das der Publizist Guido Horst geschrieben hat vor 10 Jahren. Und im Anschluss an dieses Buch hat er nun im letzten Jahr, im Jahre 2007, in der Reihe Volksbuch Christentum veröffentlicht zur Kirche. Wir freuen uns, dass uns Guido Horst aus Rom zugeschaltet ist. Grüß Gott nach Rom, Herr Horst.
Guten Tag, buongiorno.
Herr Horst, ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1955.
Ja.
Sie sind Journalist. Sie befassen sich seit Jahren mit Kirchenthemen. Sie haben Geschichte und politische Wissenschaft in Köln und München studiert. Mhm. Sie haben zunächst bei der Tagespost als Redakteur gearbeitet, waren dann mehrere Jahre Korrespondent der Tagespost in Rom und sind 1994 nach Deutschland zurückgekehrt, wo Sie bis 1998 an der Universität Eichstätt tätig waren. Und in diesem Jahr, 1998, wurden Sie dann Chefredakteur der Tagespost. Aber es hat Sie nicht lange in Deutschland gehalten. 2006 sind Sie wieder nach Italien zurückgekehrt und haben dort neben Ihrer Tätigkeit als Rom-Korrespondent der Tagespost das Vatikan-Magazin aufgebaut, eine Monatszeitschrift, deren Chefredakteur Sie nun auch sind. Ich habe vorhin Ihr Buch von 1997 erwähnt, Gott ja, Kirche nein. Wenn jemand so eine prägnante Formel prägt und auch so prägnant schreibt, wie Sie es sowohl in diesem Buch tun, als auch in dem Buch Die Kirche, dann kann man sich einfach des Verdachts nicht erwehren, dass es durchaus Zeiten in Ihrem Leben gab, in denen Sie auch so ein bisschen so geredet haben, Gott ja, Kirche nein. Liegt man mit diesem Verdacht daneben?
Nicht ganz. Also ich glaube, es gab auch bei mir, wie bei jedem, die Phase, wo man sich den Glauben selber persönlich einmal durchbuchstabieren muss. Man lernt ihn als Kind im Kommunionunterricht, im Religionsunterricht. Aber dann kommen doch die Zeiten, wo man kritisch darüber nachdenkt. Das war bei mir relativ spät. Das war eigentlich erst so in den 30ern, sicherlich auch durch mein journalistisches Arbeiten, dass ich mir selber das noch einmal darstellen musste, was die Kirche ist, was die Kernsätze des Glaubens sind, was Erlösung heißt, warum Jesus Christus am Kreuz sterben musste, was das mit uns Heutigen zu tun hat. Es liegt ja nun 2000 Jahre zurück. Da kommt sicherlich bei jedem der Moment, wo er ganz persönliche Antworten finden muss oder auch suchen muss erstmal. Ich will nicht sagen, dass das Glaubenskrisen sind, aber der Glaube reift und der Glaube reift dann im fortgeschrittenen Alter auch mit der Reifung der eigenen Person. Man hat ja dann auch seine eigenen Erfahrungen gemacht. Man muss unterscheiden, was an der Kirche, so wie sie einem heute begegnet, wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und so hat dieser Prozess sicherlich auch bei mir stattgefunden. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, nein zur Kirche habe ich eigentlich nie gesagt. Also das aber vieles musste ich mir halt erklären.
Dann freuen wir uns, Ihnen zuhören zu dürfen. Bitte, Herr Horst.
Dankeschön. Also, einer, der die Kirche toll findet, hat sicherlich gute Gründe dafür. Aber einer, der sie ablehnt, weiß der auch warum? Ist das nur ein Gefühl oder hat er handfeste Beweise, dass mit dieser ehrenwerten Gesellschaft irgendetwas nicht stimmt? Aber viele sind ja auch gar nicht grundsätzlich gegen Kirche. Sie wünschen sich jedoch, dass sie endlich sich ändert, moderner wird, offener, lockerer. Wer jedoch will, dass sich etwas ändert, muss auch wissen, was das ist, das sich ändern soll. Und darum geht es jetzt. Was ist die Kirche? In der Vergangenheit immer wieder totgesagt, hat sie sich vor allem im Jahr 2005 kraftvoll in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zurückgedrängt. Der Tod des polnischen Papstes, Wahl und Einführung seines deutschen Nachfolgers und der Weltjugendtag in Köln waren Ereignisse, an denen die Medien der ganzen Welt nicht vorbeigehen konnten. Die Kirche ist jung und sie lebt, rief Benedikt XV. Am Tag seines Amtsantritts aus. Wie meint er denn das? Gilt nicht das genau das Gegenteil? Für viele ist die Kirche doch etwas Altes, Vormodernes. Und nicht umsonst kommt sie einem auch manchmal ziemlich verknöchert und erstarrt vor. Auch führen die Gläubigen immer Jesus Christus im Mund. So als gehöre er nur ihnen und nicht allen Menschen. Vor allem die katholische Kirche tritt fast mit einem Alleinvertretungsanspruch auf, wenn es um ihren Gründer geht. So als sei sie die einzig wahre Kirche Jesu Christi. Aber hat dieser überhaupt eine Kirche gründen wollen? So wie sie denn geworden ist und heute auftritt? Muss man überhaupt in die Kirche gehen, wenn man Jesus und seiner Lehre folgen will? Das sind eine Menge Fragezeichen. Einige von ihnen will ich im Folgenden beantworten. Aber nicht so, dass ich den 1000 Meinungen, die es über Kirche gibt, eine eigene, also die 1001. hinzufüge. Bevor man ein Urteil über die Kirche fällt, sollte man wissen, wie sie sich selbst sieht und versteht. Nur dann ist es möglich, ihr gerecht zu werden. Der Kirche gerecht werden, darum geht es, in einem ersten Schritt. Denn es sieht so aus, als würde sie der Welt erhalten bleiben. Leerer werdende Gottesdienste hierzulande und mangelnde Berufungen zum Priestertum oder Ordensleben, finanzielle Engpässe, Zusammenlegungen von Pfarreien und sinkende Zahlen bei Taufen und Erstkommunionen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Kirche von anderswo immer wieder neue Energien zuwachsen. Was hat sich 2005 gezeigt? Im Jahr 1978, als Paul VI. Zu Grabe getragen wurde, war der Petersplatz in Rom nur zur Hälfte gefüllt. Keine 30 Jahre später nahmen 4 Millionen Menschen in Rom Abschied von Johannes Paul II. Und auf dem Weltjugendtag in Köln bereiteten Jugendliche aus aller Welt dem Nachfolger einen begeisterten Empfang, die es, wenn man den Kirchenkritikern der vergangenen Jahrzehnte glauben wollte, eigentlich gar nicht mehr hätte geben dürfen. Aber wie geht es weiter mit dem Schiff Petri? Jetzt, da es offensichtlich nicht an den Klippen der Moderne und den kirchenfeindlichen Ideologien des vergangenen Jahrhunderts hängen geblieben und untergegangen ist. Wer sich mit dem Christentum befasst, muss auf seine Anfänge und die weitere Entwicklung schauen, weil es eben keine Idee, sondern eine Geschichte ist. Den Kommunismus hat Karl Marx an seinem Schreibtisch entwickelt. Das Christentum konnte niemand entwerfen, entwickeln. Der bloße Gedanke, Gott werde Mensch, sterbe am Kreuz und stehe nach 3 Tagen von den Toten auf, war, gerade im Judentum und in der hellenistisch-römischen Welt vor 2000 Jahren, zu aberwitzig, als dass sich jemand genau das hätte ausdenken können. Es ist vielmehr geschehen. Einfach so. Ohne Rücksicht auf die Gelehrten und die religiösen Eliten der damaligen Zeit. Der christliche Glaube geht auf historische Tatsachen zurück. Und so ist auch die Kirche nur aus ihrer Gründungszeit heraus zu verstehen. Ihre weitere Entwicklung, wie im Übrigen die Spaltungen der Christenheit, verlangen ebenso einen Blick in die Geschichte. Dann lässt sich umso klarer in die Zukunft blicken. Also noch einmal, was ist die Kirche? Wir glauben an die eine heilige, katholische und apostolische Kirche, heißt es im Glaubensbekenntnis, das man am Sonntag im Gottesdienst betet. Niedergeschrieben wurde dieser Satz auf einem Konzil, einer Bischofsversammlung, die im Jahr 381 in Konstantinopel stattfand. Die Bischöfe auf diesem Konzil fassten damals den Glauben der Christen in einem Bekenntnis, dem sogenannten Credo, zusammen. Und die Kirche war für sie nicht nur die, der man glaubt, sondern die, an die man glaubt. So wie man an Gott, an Jesus Christus und die Dreifaltigkeit glaubt. Also etwas ganz, ganz Wichtiges. Warum war das so? Offensichtlich war die Kirche schon für die Christen der ersten Jahrhunderte nicht ein menschliches Werk, wie etwa ein Verein, zu dem sich Gleichgesinnte zusammenschließen, oder eine Stadt, die man gründet. Vielmehr sah man in ihr eine göttliche Stiftung, etwas, das Jesus Christus, Gottes Sohn, den Seinen hinterlassen hatte. Ihnen von der Kirche zu trennen, ist unmöglich. Ja zu sagen zu Jesus, aber die Kirche zu verneinen, wäre so, als würde man Beethoven als Kommunisten großartig finden, seine Musik aber verachten. Die Beziehung zwischen Jesus und seiner Kirche ist nicht abstrakt oder theoretisch, sondern konkret und ein geschichtliches Faktum. Die Evangelien erklären, wie das zu verstehen ist. Jesus war ein Jude und die Juden gingen in die Synagoge, um zu beten. Auch Jesus ging in die Synagoge, auch er betete und er lehrte. Aber dann hat er keine neue Synagoge gegründet, aus der später die Kirche wurde. Er tat etwas anderes. Er hat Menschen gesammelt. Dabei sprach er häufig vom Reich Gottes, das angebrochen sei. In den Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas ist dieser Ausdruck 90 Mal unter den Worten Jesu zu finden. Zu diesem Reich rief er alle zusammen, die ihn hören wollten. Ein neues Volk sollte entstehen, das sich durch zweierlei Eigenschaften auszeichnet. Es besteht aus Menschen, die zusammenkommen, weil sie sich gemeinsam Gott zuwenden. Und ihr Sammelpunkt ist Jesus Christus, der sie ruft und dem sie antwortet. Dieses neue Volk ist die Kirche. Ein Reich, das in Raum und Zeit in Israel vor 2000 Jahren begonnen hat, aber noch nicht vollendet ist. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, heißt es im Markus-Evangelium. Aber nicht auf unsichtbare, mysteriöse Weise, sondern in einer Person, Jesus Christus. Er beginnt zu sammeln und wird später seinen Jüngern den Auftrag erteilen, diese Sammlung fortzusetzen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu wird da gesammelt? Was ist das Neue? Wozu dieses Reich Gottes, das schon da, aber noch nicht vollendet ist? Ging es nicht auch ohne? Auf den kirchenkritischen Bibelforscher Loisy geht das Wort zurück. Jesus verkündigte das Reich, gekommen ist die Kirche. Dass Jesus das anbrechende Gottesreich predigte, geben die Evangelien auf fast jeder Seite wieder. Aber wollte er auch die Kirche, so wie sie ist, mit Priestern und Ordensleuten, mit Glockengeläut und Leichnamsprozessionen, mit Marienverehrung und einem römischen Papst? Nun berichten die Evangelien nicht nur, dass Jesus das Reich Gottes ankündigte. Er verband dies mit konkreten Taten, durch die er das gründete, was man heute Kirche nennt. In lateinischer Sprache nannte und nennt man die Kirche Ecclesia, was einfach Versammlung oder Volksversammlung heißt. Drei Dinge stechen besonders hervor. Er gab der Versammlung seiner Jünger ein besonderes Gebet, das Vaterunser. Er suchte sich die 12 aus, denen er das Apostelamt übertrug, und er setzte beim letzten Abendmahl die Eucharistie ein. Das waren Vermächtnisse. Die an Christus Glaubenden kommen zusammen, um gemeinsam das Vaterunser zu beten. Jeder darf sich mit seinen Bitten und Wünschen an Gottvater wenden. Es gibt also ein offizielles Gebet der Kirche und Leitungsämter. Die Apostel und ihre Nachfolger tragen besondere Verantwortung für die Bewahrung des Zeugnisses Jesu Christi. Bereits seine Anhänger waren keine lose Gruppe. In ihrer Mitte standen 72 Jünger, deren Kern wiederum aus den 12 Aposteln bestand. Diese hierarchische Struktur ging auf die Kirche über. Schon die Apostelgeschichte des Neuen Testaments schildert, wie sich die Leitungsämter in den Gemeinden schnell ausfächerten. Nun aber zur Eucharistie, der Mitte des kirchlichen Lebensvollzugs. Ihre Einsetzung war die eigentlich kirchenstiftende Tat Jesu. Es war am Vorabend des Pascha-Festes, an dem die Juden den Auszug ihres Volks aus Ägypten feierten und des alten Bundes zwischen Gott und den Israeliten gedachten. Auch Jesus beging mit den 12 das Mahl. Er nahm Wein und Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dann reichte er ihnen den Wein. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus sagte das zu Männern, die nicht gewohnt waren, in Symbolen zu reden und sich auch nicht wie die Sprachgelehrten unserer Zeit mit Begriffsdeutungen und Wortinterpretationen abgaben. Er wusste, dass sie ihn wörtlich nehmen würden. Trotzdem oder gerade deswegen sprach er so deutlich von seinem Leib und seinem Blut, vom neuen Bund und erteilte den Auftrag, diese Handlung zu seinem Gedächtnis weiter zu begehen. Die Kirche hat 2000 Jahre an dem Auftrag Jesu festgehalten. In der Liturgie der Messe nach den Wandlungsworten aber auch den Ruf Mysterium Fidei, Geheimnis des Glaubens, eingefügt. Die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib Christi, und zwar nicht der Bedeutung und dem Sinn nach, sondern wirklich und tatsächlich, bleibt ein undurchdringliches Offenbarungsgeheimnis. In jedem Gottesdienst, den ein Priester feiert, ist Jesus Christus nach der Wandlung da. Beim letzten gemeinsamen Mahl mit seinen Aposteln, also in den Tagen seines Leidens, seines Sterbens und seiner Auferstehung, stiftete Christus eine Gemeinschaft, die Kirche, in der er gegenwärtig bleiben wollte. Christus sprach beim Mahl mit den Aposteln von seinem Leib, der für euch hingegeben wird, und von seinem Blut, das für euch vergossen wird. Diese Worte weisen darauf hin, was noch geschehen sollte. Jesus selber macht deutlich, dass dieses Mal in enger Verbindung mit seinem kurz bevorstehenden Tod am Kreuz steht. Der für die Seinen hingegebene Leib und das für sie vergossene Blut sollten den neuen Bund besiegeln, den Gott mit seinem Volk schloss. Indem Christus sein Opfer vom Karfreitag mit dem eucharistischen Mahl verband, das er damals mit seinen engsten Gefährten feierte, fügte er beides zusammen, seinen Opfertod und die Eucharistie. Und indem er den Auftrag gab, die Mahlfeier in der Gemeinde fortzuführen, machte er sein Opfer am Kreuz zum unauslöschlichen Bestandteil des Lebens der Kirche. Zusammenfassend kann man also jetzt schon sagen, Jesus Christus schuf einen Ort, wo Gott den Menschen nahe ist, wo man zusammenkommt, um zu beten und einen Kult zu feiern, in dessen Mittelpunkt der Leib Christi steht. Dass man zu Fronleichnam mit der Eucharistie durch Städte und Dörfer zieht, hat genau hier seinen Grund. Mitglied dieser Versammlung oder Gemeinschaft, die man Kirche nennt, wird man durch die Taufe. Und darüber, dass alles mit rechten Dingen zugeht, wachen die Nachfolger der Apostel, das heißt die Bischöfe. Die Kirche hat eine apostolische Struktur. Alles das geht auf Jesus Christus zurück. Wenn von der Schönheit der katholischen Glaubenswelt die Rede ist, dann deshalb, weil die Kirche eben nicht mit menschlichen Institutionen oder deren Strukturen zu vergleichen ist. Jesus Christus hat nicht nur eine wahre Lehre verkündet, wie die Propheten des Alten Testaments es taten. Christus selbst ist die Wahrheit. In ihm ist Gottes Wort Fleisch geworden. Gott selbst trat auf die Seite der Menschen hinüber und schuf sich in der Welt einen Ort, die Kirche, um unter den Menschen gegenwärtig zu bleiben. Ich bin mit euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt, versprach Jesus den Jüngern vor seiner Himmelfahrt. Gott selbst machte sich zum innersten Lebensprinzip der Kirche. Sie ist keine bloße Struktur oder erstarrte Form, sondern sie lebt. Ja, und die Kirche heute? In der Kirche teilt sich das Göttliche durch das Menschliche mit. Selbst die feierlichste Versammlung oder der festlichste Gottesdienst zeigen zunächst Menschen. In ihrem Gang durch die Geschichte machte die Kirche eine Entwicklung durch, die der des Menschen ähnelt. Sie entstand aus kleinsten Anfängen, begann sich zu bewegen, hatte Kinderkrankheiten, wuchs, verwirklichte kühne Projekte und erhielt mit der Zeit auch manche Falten und Runzeln. Ist sie nun reif geworden? Immerhin, sie lebt. 1,1 Milliarden Menschen auf der Welt sind katholisch getauft und das Zwei-Päpste-Jahr 2005 mit einem beeindruckenden Weltjugendtag in Köln hat nicht den Eindruck vermittelt, dass sich diese Religionsgemeinschaft der Menschheit auf ihr allmähliches Aussterben vorbereitet. Dafür sorgen nicht zuletzt 4.250 Bischöfe, 260.000 Diözesanpriester, 200.000 Mönche, 820.000 Nonnen, Tendenz steigend, also in den letzten Wochen und Monaten sind da noch einige dazugekommen. Die Kirche ist universal. Es gibt noch weiße Flecken für die Kirche, wie etwa in den islamischen Ländern oder vor allem in China. Aber sie ist nicht mehr rein europäisch. Die katholische Kirche ist ein Global Player. Noch zur Zeit des Römischen Reichs drang sie vor bis an die Grenzen der damals bekannten Zivilisation. Sie war dabei, als die Spanier und Portugiesen die neue Welt entdeckten. Heute, wo alles von Globalisierung redet, lehnt sie sich bequem zurück. Den Job hat sie schon längst erledigt. Und sie ist international anerkannt. Sowohl der amerikanische wie auch der russische Präsident sind um ein gutes Verhältnis zur römischen Kirchenführung bemüht. Bei den internationalen Organisationen ist der Vatikan zumindest mit einem ständigen Beobachter vertreten. Nunziaturen, also die diplomatischen Vertretungen des apostolischen Stuhls, gibt es heute in 174 Ländern. Als Papst Johannes Paul II. Vor 30 Jahren sein Amt antrat, waren das noch 92. Aber eines ist auch wahr. Wäre die katholische Kirche ein rein mitteleuropäisches Unternehmen, müssten den Vatikanprälaten in Rom graue Haare wachsen. Keine Christenverfolgung oder Irrlehre dünnt hierzulande die Reihen der praktizierenden Katholiken aus, sondern die pure Gleichgültigkeit. Man lebt, als ob es Gott nicht gäbe. Man erfreut sich an Kathedralen und Domen, geht aber nicht mehr zum Gottesdienst. Leere Kirchenbänke, mangelnder Nachwuchs an Priestern und Ordensleuten sowie der Verlust christlichen Basiswissens sind die Folge. Doch dann kam das katholische Jahr 2005. Wir sind Papst, titelte damals die Bild-Zeitung. Es scheint, als hätte diese große deutsche Boulevardzeitung mit einer literarisch sicherlich nicht sehr anspruchsvollen Schlagzeile den jahrhundertealten Vorbehalt gegen das päpstliche Rom aus den Köpfen der Deutschen weggefegt. Es war schon so. Bis zur Wahl des bayerischen Kurienkardinals Josef Ratzinger zum Nachfolger des großen Johannes Paulus II. War das Verhältnis der Deutschen zum päpstlichen Rom nicht immer ungetrübt. Man muss nicht bis zu Martin Luther zurückgehen. Im 19. Jahrhundert gehörte im protestantischen Preußen das Misstrauen gegenüber dem Vatikan fast zum Selbstverständnis des unter der Führung Bismarcks entstehenden deutschen Staates heutiger Gestalt. In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich daraus ein gewisser antirömischer Effekt, ein kaum zu beschreibender Vorbehalt gegen das Zentrum der katholischen Weltkirche in Rom. Ein Vorbehalt, der auch, übrigens auch in der Kirche, in der katholischen Kirche in Deutschland weit verbreitet ist. Einen besonderen Unmut hatte gerade in den vergangenen zwei Jahrzehnten der Präfekt der Glaubenskongregation auf sich gezogen. Ob Befreiungstheologie, Festschreibung der Glaubenslehre in einem universal gültigen Katechismus, Nein zur Laienpredigt und Diakonin-Weihe oder die Erklärung Dominus Jesus über die Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi und der einen Kirche, immer war es Kardinal Ratzinger, der als oberster Glaubenswächter auftreten musste. Und so staunten viele nicht schlecht, als am 19. April 2005 ausgerechnet er auf die Loggia des Petersdoms trat und sich der wartenden Menge als soeben gewählter Papst präsentierte. Es gibt Menschen, die sich für bewährte Kirchenfachleute halten, die in diesem Augenblick vom Stuhl gekippt sind. Sie hätten alles erwartet. Ein Italiener, ein Südamerikaner, vielleicht auch einen Asiaten oder Afrikaner, aber keinen deutschen Papst. Erst wenige Jahrzehnte ist es her, dass von deutschem Boden der schrecklichste Krieg aller Zeiten ausging. Für einen Papst aus diesem Land schien es vielen noch zu früh. Außerdem, als Kardinal Ratzinger vor dem Einzug ins Konklave während der Messe zur Wahl des römischen Pontifex im Petersdom eine theologisch ausgefeilte Predigt vor den Papstwählern hielt, sagten Beobachter anschließend, das sei keine Wahlrede gewesen, sondern fast eine Drohung. Scharf warnte Ratzinger vor subjektivistischen Denkströmungen und ideologischen Modeerscheinungen. Die Kirche müsse dagegen die Wahrheit des Glaubens verkünden. Ratzinger präsentierte sich seinen Kardinalskollegen als Mann einer selbstbewussten katholischen Identität und einer offenen Auseinandersetzung mit der Diktatur des Relativismus, in der nichts als endgültig anerkannt wird und die als Letztmaßstab nur das eigene Ich und dessen Wünsche zulässt. Aber keine 24 Stunden später hatten sich über zwei Drittel der Papstwähler im Konklave dennoch für Ratzinger ausgesprochen. Das leidenschaftliche Plädoyer des damaligen Glaubenspräfekten gegen die vorherrschende Denkart dieser Welt hatte sie nicht abgeschreckt. Was ist jetzt seither geschehen? Das entschiedene Eintreten Papst Benedikts für den Frieden in der Welt, für den Dialog zwischen den Religionen und die Aussöhnung von Vernunft und Glaube hat ihm die Aufmerksamkeit und das Interesse der Führer anderer Religionen, der internationalen Politik, der Philosophen, Theologen und Gelehrten eingetragen. Und für Jugendliche ist es heute keine Schande mehr, sich bei einem Treffen mit dem Papst erwischen zu lassen. Aber das heißt noch nicht, dass vor allem in den Ländern des Westens, in denen ein starker Glaubensverlust zu verzeichnen ist, die Kirchen wieder voller werden und eine Renaissance des Christentums einsetzt. Es gibt nur zarte Anzeichen einer Wende. Die Zahlen der Kirchenaustritte gehen zurück und die der Wiedereintritte in die Kirche nehmen zu. Aber das katholische Jahr 2005, wie ich es nennen möchte, hat vor allem auf einer kulturellen und geistigen Ebene gewirkt. Diese Entwicklung ist noch frisch, aber es lassen sich bereits folgende Punkte zusammenfassen. Erstens, Was in der Informationsgesellschaft von heute nicht in die Medien kommt, ist in der Welt des 21. Jahrhunderts nicht mehr präsent. Der Papst ist aber nach wie vor ein Medienereignis. Davon profitieren auch der Katechet im fernen Afrika, die Nonne in Asien oder der deutsche Pfarrer im Ruhrgebiet. Nicht nur nach übernatürlichen Maßstäben, sondern auch nach den Regeln dieser Welt ist die Kirche noch eine Realität. Sie ist weder in Vergessenheit geraten, noch zum Austragshäusel einer aussterbenden Generation von Frommen und Wundergläubigen geworden. Wenn das Fernsehen 2005 über die römischen Ereignisse berichtet hat oder die Zeitungen die Bilder vom Kölner Weltjugendtag in alle Welt transportierten, wurden diese Nachrichten nicht versteckt. Die Medien nehmen die Kirche ernst. Unabhängig davon, wie der einzelne Journalist hinter Kamera oder Mikrofon zum christlichen Glauben steht. Zweitens, in einer Zeit der kulturellen Konfrontation zwischen dem Westen und der islamischen Welt mit ihren radikalen Strömungen erweist sich die Kirche als eine Institution, die in dieser Auseinandersetzung etwas Eigenes und Ursprüngliches zu sagen hat. Auch hier spielt der Papst eine besondere Rolle. Zwar ist er nur Oberhaupt der Katholiken, aber von außen wird er als erster Sprecher der Christen wahrgenommen. Wenn in der muslimischen Welt und bei Hindus oder Chinesen mag es nicht anders sein, vom Christentum die Rede ist, denkt man dort an den Papst und nicht an einen amerikanischen Fernsehprediger oder den Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland. Nachdem Benedikt XVI. In Regensburg während einer Vorlesung ein Zitat verwandt hatte, das in der muslimischen Welt für Entrüstung sorgte, haben anschließend 38 Gelehrte und führende Vertreter des Islam dem Papst in einem gemeinsamen Brief geantwortet. So etwas hatte es zuvor noch nie gegeben. Die katholische Kirche, vertreten durch ihren Papst, ist ein herausragender Gesprächspartner im Dialog zwischen den Kulturen und Religionen der heutigen Zeit. Erst vor kurzem hat man hier in Rom im Vatikan ein katholisch-islamisches Forum gegründet. Ein gemeinsames Dialogforum, was bisher beispiellos ist für die gesamte Geschichte der Kirche. Drittens, die Kirche zeigt sich heute wieder mit einem jungen Gesicht. Das mag an den Weltjugendtagen liegen, über die auch Jugendliche aus deutschsprachigen Ländern wieder den Anschluss an Rom und die Weltkirche gefunden haben. Beziehungsweise an den kirchlichen Bewegungen und neuen geistlichen Gemeinschaften, die vor allem junge Menschen anziehen. In jedem Fall hielten die Bilder von den großen katholischen Ereignissen des Jahres 2005, sei es der Abschied von Johannes Paul II., sei es der Weltjugendtag in Köln, ein jugendliches Publikum fest. Der Kirche ist das gelungen, was man ihr vor wenigen Jahrzehnten nicht mehr zugetraut hätte. Sie ist auch für die nachwachsenden Generationen attraktiv. Viertens. Es scheint, als habe sich die Öffentlichkeit nördlich der Alpen mit Papsten römischer Kirche ausgesöhnt. An die Stelle von Skepsis, Ablehnung und antirömischen Emotionen sind Sympathie, Neugier und Mitgefühl getreten. Das führt noch keinen Aufbruch des Glaubens herbei, aber begünstigt ein Klima, in dem man wieder unbelastet von Vorurteilen und negativen Affekten über Kirche reden kann. Das Interesse an einem deutschen Papst verstärkt diese Aufgeschlossenheit. Es ist eine Chance, die vor allem den deutschsprachigen Ortskirchen Auftrieb geben sollte, auch wenn mangelnde Berufungen und sinkende Kirchensteuereinnahmen zu Sparmaßnahmen und Konzentrationen in der Seelsorge zwingen. Fünftens. Man spricht von der Rückkehr der Religionen. Doch es sind keine vagen Gefühle, die die Kirche bedient. Als Theologenpapst und deutscher Gelehrter fordert gerade Benedikt XVI. Das weiche Denken heraus, die Beliebigkeit, die Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit, das heißt jenes kulturelle Klima, das in Deutschland wie im gesamten Westen bestimmend ist. Abgesehen davon, gesund zu sein und ungestört so alt wie möglich zu werden, ist nichts von wirklicher Bedeutung. Gerade im Lande der großen Reformatoren und Philosophen der Neuzeit hat man gründlich gelernt, so zu leben, als ob es Gott nicht gäbe und damit auch keinen letzten Sinn und Maßstab für die Wirklichkeit. Demgegenüber vertritt der Papst ein hartes Denken, logisch, rational, konsequent und urteilsfähig. Glaube ist für ihn keine religiöse Befindlichkeit, sondern die Anerkennung einer Wahrheit, aus der alles andere folgt. Es gibt Gott. Es ist der Gott, den die Kirche in Jesus Christus verehrt und der in ihr gegenwärtig ist. Der Papst glaubt das, sagt das, begründet das und schlägt es anderen vor. Auch hier könnte die Kirche in Deutschland nach Jahrzehnten der inneren Grabenkämpfe und eines kulturellen Minderwertigkeitsgefühls schlicht und einfach lernen. Es gilt, ein paar Zöpfe abzuschneiden, zum Beispiel die der Politik nachgeplapperte Rede von den Reformen. Man kann immer heiliger, demütiger und freier von Sünden werden, aber will man Jesus Christus reformieren? Ein deutscher Papst kann in besonderer Weise seine Landsleute zum Kern des Glaubens zurückführen, der Menschwerdung und Auferstehung des Gottessohns. Auch hier liegt eine Chance, die jetzt zu ergreifen ist. Und noch ein letztes. Die jüngere Generation, wie sie sich etwa im Sommer 2005 mit dem Papst zum Weltjugendtag versammelt hat, erlebt die Kirche heute als eine zunehmend kleiner werdende Minderheit, zahlenmäßig wie auch von ihren Aussagen her in einer postchristlichen Zeit. Wer sich zu ihr bekennt, muss über Grundsätzliches Auskunft geben. Das Verhältnis zu Gott, zum Sinn des Lebens, zu Jesus Christus und zu der Frage, was nach dem Tod kommt. Auf innerkirchlichen Versammlungen über Diakoninnen oder den Zölibat zu streiten, dafür bleibt dann kaum noch Zeit. Den Gläubigen der missionarischen Ära, die für die Kirche hierzulande beginnt, geht das Verständnis für diesen Streit mehr und mehr abhanden. Und es wächst die Einsicht, dass man anders sein muss als der Rest der Gesellschaft, wenn man ein christliches Leben führen will. Die Geschichte der Christenheit ist eine ununterbrochene Abfolge von historischen Momenten, in denen von Einzelnen oder einer Gruppe von Gläubigen eine Kraft ausging, die andere mitgerissen hat. Man kann von einem Charisma sprechen. Charisma hatten die Apostel und Jünger, die nach dem ersten Pfingsten in die damals bekannte Welt gingen und überall christliche Gemeinschaften gründeten. Charisma hatten die irischen Mönche, die im frühen Mittelalter das europäische Festland missionierten. Charisma hatten auch Franz von Assisi und die Bettelorden, die eine ganze Mönchsbewegung schufen, die heute noch in vielen Kongregationen lebendig ist. Charisma hatten die Reformer der alten Orden, die Missionare des 19. und 20. Jahrhunderts. Und Charisma haben schließlich die Gründer und Gründerinnen der Gemeinschaften, die man heute unter den Begriffen Bewegungen oder geistliche Aufbrüche zusammenfasst. Ein Charisma kann man sich nicht selber geben. Es kann einem Verband nicht kraft Statut zugesprochen oder durch Vereinssatzungen festgelegt werden. Charisma, das heißt die Ausstrahlungskraft und authentische Mitteilung christlichen Geistes, ist ein Zeichen des Wirkens des Heiligen Geistes. Es ist ein Geschenk, keine Frucht menschlichen Bemühens. Oft ist es sperrig, äußert sich in Lebens- und Glaubensformen, die kirchenrechtlich so nicht vorgesehen sind. Oft wird es von vielen missverstanden oder braucht Zeit, um sich den Verantwortlichen in der Kirche zu erklären. Darum der Weg vieler Ordensgründer oder Inspiratoren von neuen Bewegungen zum Papst, wo sie um Prüfung und Schutz bitten mussten. Vor allem aber sind die Charismen, die in der Christenheit von heute wirken, ein Zeichen dafür, dass Gott seine Kirche nicht verlassen hat, dass sein Geist weiterhin lebendig ist. Ein echter Mutmacher also. Und der Beleg dafür, dass man sich auch heute auf das Wort verlassen kann, dass der Herr den Seine auf ihrem Weg durch Raum und Zeit mitgegeben hat. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Untergang der Welt.
Vielen herzlichen Dank, Herr Horst. Gehen wir vielleicht nochmal an den Anfang Ihrer Ausführungen zurück, an die Gründung der Kirche durch Jesus Christus. Nun muss man ja sagen, heutzutage, Sie haben Ihr Buch, Die Kirche, das wir heute auch vorstellen möchten, das im Jahre 2007 erschienen ist, im MM Verlag in Aachen, haben Sie bewusst geschrieben für junge Menschen, denen der Zugang zur Kirche schwerfällt, die vielleicht sogar gar nichts mehr damit anfangen können. Nun muss man ja sagen, der christliche Glaube ist ja nur alles andere als einfach. Das heißt, zunächst einmal überhaupt von Gott auszugehen, ist nicht ganz so selbstverständlich. Dann noch, dass er Mensch geworden ist und dann auch noch notwendig die Kirche. Da kommt also ein ziemlich bunter Strauß zusammen. Ist es da nicht vorprogrammiert, dass man irgendwann ein bisschen den Überblick verliert und sagt, also ich handle mir das erstmal mit Gott selber aus?
Ja, also natürlich soll man auch mit Gott selber handeln. Das ist natürlich richtig, man soll also beten. Aber es ist, glaube ich, schon hilfreich, sich der Frage Gott, christlicher Glaube, Kirche auf dem Wege der Geschichte zu stellen. Das heißt, man kann, das Christentum ist, wie ich es eben gesagt habe, keine Idee, die man weiter ausfächern kann, oder es ist auch kein Entwurf eines religiösen Genies, der sich irgendwann im 4. Jahrhundert hingesetzt hat und hellenistisches und jüdisches Denken zusammengefasst hat zu seinem neuen Gedankengebäude. Nein, es ist der Einbruch Gottes in die Geschichte der Menschheit. Und das ist genau da passiert, wo sich vor 2000 Jahren die drei Kulturkreise begegnet haben. Der europäische Kulturkreis, der afrikanische und der asiatische, eben im Heiligen Land, wie wir heute sagen, in Israel. Dort ist Gott Mensch geworden und das ist eigentlich der einzige Zugang, den man hat. Das Christentum weniger zu begreifen als Religion, sondern auch erstmal als ein Stück Geschichte. Wir feiern ja auch unsere Feiertage, bei unseren Feiertagen, Ostern und Weihnachten, nicht irgendwelche Ideen. Weihnachten die Idee der Kindheit und Ostern vielleicht die Idee der aufbrechenden Natur, sondern wir feiern dort ganz konkrete historische Ereignisse. Die Geburt eines Kindes, die Auferstehung eines Mannes, des Messias und dann Pfingsten in einigen Wochen, die Herabkunft des Heiligen Geistes, Dinge, die einfach passiert sind. Gott ist da irgendwie eingebrochen in die Geschichte, in die Menschheitsgeschichte. Und das ist für mich zumindest der Zugang gewesen, um dann auch Kirche zu verstehen. Es ist nicht verlangt, dass man ein Philosoph ist oder dass man Theologie studiert hat oder dass man alle möglichen logischen Widersprüche auflösen kann. Es ist eigentlich das verlangt, was jeder Mensch leisten kann, sich einfach seine eigene Geschichte anzuschauen und dann zu verstehen, dass man selbst Teil dieser Geschichte ist, wenn man getauft ist und diese Geschichte ein Stück weit mitgehen kann. Dass es schwierige theologische Fragen gibt, die teilweise auch unlösbar sind, weil wir haben es mit einem Geheimnis zu tun. Gott ist für uns ein Geheimnis, das allerdings eingetreten ist in die Geschichte. Und dass es, dass Kirche als soziologisches Gebilde uns auch einige Fragen aufwirft. Also selbst wenn man auf so banale Felder schaut wie Kirchenpolitik oder andere, stellen sich einem viele oder stößt man vielleicht sogar auf Skandale. Ich habe einige Skandale in meinem Buch jetzt über die Kirche beschrieben, den Fall Galileo Galilei, die Kreuzzüge, die Spaltungen der Christenheit. So sind das alles Dinge, die natürlich Fragen aufwerfen, die der eine besser lösen kann als der andere, aber das hindert nichts an der Tatsache, dass das nicht das Eigentliche ist. Das Eigentliche ist das, ist die Geschichte, die vor 2000 Jahren mit Jesus Christus begonnen hat und sich dann fortgepflanzt hat, uns irgendwann erreicht hat. Ja. Und das ist grundsätzlich, das ist grundlegend und eigentlich der beste Zugang zur Lehre der Kirche.
Wir kommen zum Ende der Sendung. Wenn ich Ihnen noch abschließend eine Frage stellen darf, viele Theologen und, wie Sie es genannt haben, die Kirchenfachleute der letzten Jahre machen sich seit Beginn des Pontifikats von Benedikt XVI. Sehr gründliche Gedanken darüber, was eigentlich, wie man ihn eigentlich charakterisieren könnte, was seine Schwerpunkte sind, worauf dieses Pontifikat am Ende hinauslaufen wird, also wo die Pointe dieses Pontifikates liegen wird. Jetzt die Frage an Sie, wenn Sie Benedikt XVI. So in 2 Minuten charakterisieren müssten, wie würden Sie ihn charakterisieren?
Nun, ich würde sagen, der Papst ist das geblieben, was er als Kardinal und Theologe schon war, ein Gelehrter, der also weiß, dass er am meisten bewirkt und am meisten auch bewirken kann, wenn er schreibt. Wenn er als Gelehrter und durch Ansprachen, durch Bücher, durch Enzykliken sich an die Menschen wendet, an alle Menschen, er hat ja nun einen besonders starken Drang, sich auch mit den Agnostikern und den Atheisten sich auch mit denen ins Benehmen zu setzen, auch die anzusprechen, die meinen, sie hätten die Vernunft für sich gepachtet und alles, was mit Glauben zu tun hat, sei unvernünftig. Und als solch ein Mann, als Gelehrten auf dem Papstthron, auf dem Papststuhl, würde ich ihn mal kennzeichnen. Es ist kein Mann, der im jungen Jahr, Johannes Paul II. War 58, als er Papst wurde und hat ein enormes Reiseprogramm aufgelegt und eine Aktivität, die ein Mann alleine fast gar nicht verkraften kann, aber er hat es getan. Da ist Papst Benedikt natürlich auch aufgrund seines Alters in einer vollkommen anderen Situation. Er konzentriert sich sehr auf das, was er kann. Und das ist halt der Umgang mit dem Wort, mit der Theologie, die geistige Ansprache, auch die Ansprache dessen, der nicht zur Kirche gehört. Und wir erwarten jetzt die dritte Enzyklika, wir erwarten sein zweites Buch, das er als Papst über Jesus von Nazareth geschrieben hat. Also es zeigt sich schon, dass das ein Theologen, also er als Theologenpapst in die Geschichte eingehen wird, der aber eins ganz bestimmt ist, also ein ganz treuer Sachwalter seines großen Vorgängers Johannes Paul II., was ja auch gerade in diesen Tagen hier in Rom sichtbar wird, wo der erste große Weltkongress der Barmherzigkeit stattfindet, die wie Benedikt XVI. Sagte, das eigentliche Pontifikat von Johannes Paul II. Ausmachte. Und dieses Erbe will man sichern. Kardinal Schönborn ist hier, aber auch Kardinal Ruini, der Bischofsvikar des Papstes für die Diözese. Rom wirkt mit, 3000 Teilnehmer sind bei diesem Kongress. Es geht, wie gesagt, um die spirituelle Linie des Pontifikats von Johannes Paul II. Und da wirkt Benedikt XVI. Mit. Er versteht sich also als jemand, der nicht etwas Neues in der Kirche einführen will oder schaffen möchte, sondern der das Erbe seines Vorgängers treu verwaltet, aber eben als das, was er ist, als bürgerlicher Gelehrter.
Danke Ihnen sehr für diese interessante Stunde. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren. Auf Wiederhören.
Dankeschön. Auf Wiederhören.